Lass uns zu Beginn nochmal beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass wir dich laut loben und preisen können. Wir möchten dir danken, dass du unser Herr bist, dass du uns siehst, dass du uns kennst. Danke, Herr, dass du mit jedem von uns vertraut bist, die wir heute Morgen hier zusammen sind und die bei uns sind. Herr, wir danken dir, dass du der König aller Könige bist, den wir besingen. Wir danken dir, dass wir wissen, dass du kommst, dass wir uns auch gerade in diesen Wochen wieder daran erinnern. Herr, und wir möchten dich bitten, wie wir eben gesungen haben, du bist der Gott der Erweckung, weck uns auf. Bewege unsere Herzen wieder ganz neu. Herr, durch deinen Geist, durch dein Wort, rede du zu uns, Herr. Lass uns stark sein im Glauben, im Alltag. Rühre du unsere Herzen an. Danke, dass du in unserer Mitte bist und dass du reden willst. Amen. Zuerst möchte ich mal einen ganz herzlichen Dank loswerden. Und zwar an alle, die in irgendeiner Weise mitgeholfen haben, mit vorbereitet haben für den Weihnachtsmarkt. Das ist ein kleines Hütchen, was da steht. Aber da ist sehr viel Arbeit mit verbunden, schon im Vorfeld. Wir verkaufen da ja Sachen, die gehandarbeitet wurden, die gebacken wurden, und ja, die alle von Hand hergestellt worden sind auf diese oder jene Weise. Das war das Vorfeld. Und dann gab es sehr, sehr viel zu erledigen, was den ganzen Papierkram angeht. Sandra ist da wirklich über sich hinausgewachsen und hat praktisch die ganze Organisation übernommen. Viele von euch oder viele von uns haben am Stand Dienst getan oder tun immer noch am Stand Dienst, haben beim Aufbau geholfen, haben beim Abbau geholfen und so weiter. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für jeden, der sich da in irgendeiner Weise eingebracht hat, für alle, die mit im Gebet daran gedacht haben. Denn wir wollen ja nicht da einfach nur ein Programm abziehen, wo wir Sachen loswerden, sondern unser Ziel ist es ja, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und für den 24. und 31. Dezember einzuladen, wo wir uns auch immer über Gäste freuen. Ja, danke für jeden, der da mitgearbeitet und mitgeholfen hat. Jetzt sind es noch 4 Wochen bis Weihnachten. Und es sind noch 3,5 Wochen, bis die Tage wieder länger werden. Yes! Und es sind auch 12 Verse, bis dass wir mit dem Kolosserbrief fertig sind. Und in diesen 12 Versen, da sind 13 Namen drin, kommen davor. Und ist ja oft so, das ist jetzt der Schluss offensichtlich, der Schluss des Briefes. Und oft so, wenn man einen Brief durchgelesen hat in der Bibel, dann kommen am Schluss noch die ganzen Namen. Und da singt man dann relativ, liest man dann relativ schnell drüber weg, weil das sind ja nur Namen und die durch irgendwas miteinander verbunden werden. Ich möchte in diesem Jahr 2022 nicht mit einem neuen Bibelbuch beginnen. Und deswegen habe ich mich mit den letzten 12 Versen mal ein bisschen mehr beschäftigt. Wir werden also nicht heute die letzten 12 Verse durchnehmen, sondern nur 3 von diesen 12. Denn dann ist Weihnachten und dann ist Neujahr und dann ist die Allianz Gebetswoche. Und ich möchte nicht in diesem Monat was anfangen, was dann schon wieder gleich unterbrochen wird durch einen Monat und dann irgendwann in der zweiten Januarhälfte fortsetzen, sondern wir werden dann im Januar mit einem neuen, spannenden Buch aus dem Alten Testament wieder neu beginnen. Ja, wie gesagt, ich habe mich mit den letzten 12 Versen ein bisschen intensiver beschäftigt und habe einige interessante Aussagen drin gefunden und Herausforderungen ebenfalls. Wir werden heute die Verse 7 bis 9 durchnehmen und die möchte ich zunächst mal lesen. Alles, was mich betrifft,
wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Tychikus und Onesimus, zwei Namen, die manche vielleicht denken, hätten sie noch nie gehört. Aber wenn ihr schon mal durch den Kolosserbrief gelesen habt, dann habt ihr die zumindest mal gehört oder gelesen. Das waren zwei Mitarbeiter-Teamgefährten von Paulus und das waren Briefträger. Die haben diesen Brief nach Kolosse gebracht. Der Tychikus, der ist uns eher unbekannt. Der Onesimus ist uns vielleicht ein klein bisschen bekannter durch einen anderen Brief, durch den Philemon-Brief. Der Philemon, das war ein wohlhabender Bürger, ein einflussreicher Bürger und ein geistlich gesinnter Bürger, von dem man annimmt, dass er zur Gemeinde in Kolosse gehörte, der in Kolosse wohnte. Und dieser Philemon, der hatte einen Sklaven, den Onesimus, von dem wir gerade gelesen haben. Der Onesimus, dem gefiel sein Sklavenleben aber nicht so und deswegen ist er abgehauen, was für ihn eine lebensgefährliche Sache war, weil ein entlaufener Sklave, der dann wieder eingefangen wurde, da bestand die Möglichkeit, dass er umgebracht würde. Todesstrafe. Auf seiner Flucht hat der Onesimus den Paulus kennengelernt und der Paulus hat Onesimus zu Jesus geführt. Onesimus wurde gläubig und Paulus beschreibt ihn als einen treuen Diener, als einen geliebten Bruder, als einen Glaubensbruder. Und der Paulus hätte den Onesimus gerne bei sich in Rom gehabt, um ihm zu helfen. Paulus war ja Gefangener, und um ihm zu helfen, um ihm zu dienen. Aber er schickt ihn zurück nach Kolosse, zu seinem Herrn, zu seinem Besitzer, zu Philemon. Was hier auffällt in den Text, den wir gerade gelesen haben, den wir uns gleich nochmal angucken, ist die Beschreibung, wie Paulus diesen weggelaufenen Sklaven beschreibt. Er beschreibt ihn als treuen und geliebten Bruder. Er beschreibt ihn als einer der euren, also einer von euch in Kolosse. Vielleicht meint er auch jetzt einer von euch glaubensmäßig, weil er ja zum Glauben gekommen war. Und dann als einen Boten, der in Kolosse berichten soll, was in Rom passiert, wie es dem Paulus so geht. Ich glaube, das, woran uns der Herr heute Morgen erinnern möchte, ist die Tatsache, in der Gemeinde Jesu will heißen, unter den Nachfolgern Jesu, generell, weltweit, unter den Jüngern Jesu weltweit und unter allen Jüngern Jesu, auch im Kleinen, will heißen, hier in der CCFG oder drüben auf der anderen Straßenseite oder wo immer sich Gottes Kinder treffen, in der Gemeinde Jesu Christi, da gibt es keine Klassenunterschiede. Onesimus war ein treuer Diener, er war ein zuverlässiger Bote, er war ein Glaubensbruder, ein geliebter Bruder, so sagt Paulus. Paulus und Onesimus, Paulus der Gelehrte, der hoch, der Gelehrte und Onesimus der Sklave, waren Brüder, waren eins in Jesus. Und der Paulus schreibt auch an den Philemon später, dass der Philemon auch den Onesimus als einen Bruder aufnehmen soll. Keine Klassenunterschiede in der Gemeinde Jesu. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben das bereits in Kolosser 3, Vers 11 gelesen. Ich lese den Vers noch mal vor. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid,
ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Das ist auch so ein Vers, der uns lehrt, es gibt in der Gemeinde, es soll in der Gemeinde Jesu keine Klassenunterschiede geben. Und Paulus schreibt das nicht nur an die Kolosser, er schreibt das auch an andere Christen. In Galater 3, Vers 28 lesen wir was ganz Ähnliches. Da heißt es, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Jesus Christus seid ihr alle eins. Und ich habe mal überlegt, wie hätte der Paulus das wohl im Jahr 2022 formuliert? Wissen wir natürlich nicht, rein hypothetisch. Aber vielleicht hätte er irgendwas geschrieben in die Richtung von, es ist unwichtig, ob ihr Deutsche seid oder irgendeine andere Nationalität besitzt. Ob ihr Arbeitnehmer oder Arbeitgeber seid, Männer oder Frauen, hochgebildet und ausgebildet oder an guter Bildung nie teilnehmen konntet. Ihr seid alle eins in Jesus Christus. Und das ist eine Lehre, die wir aus dem Wort Gottes lernen wollen. Und zu Herzen nehmen wollen, nicht nur lernen wollen, sondern zu Herzen nehmen wollen, heißt ausleben wollen, praktizieren wollen. Keine Klassenunterschiede unter geistlichen Geschwistern. Keine Verachtung, kein auf den anderen herabblicken, keine Distanz, kein Distanzhalten zu anderen, weil der andere anders ist. Wir sind Glaubensgeschwister. Eine Familie in Jesus. Immer wieder lesen wir das und wird das deutlich in der Bibel. Die andere Person ist nicht so bekannt wie der Onesimus, obwohl der ja auch nicht so super bekannt war. Aber der Tychikus ist eigentlich noch ein bisschen unbekannter, obwohl sein Name öfters in der Bibel erwähnt wird als der von Onesimus. Onesimus wird gerade zweimal erwähnt, einmal im Kolosser, einmal im Philemonbrief. Tychikus, von dem lesen wir in Apostelgeschichte 20, dass er einer der Teammitglieder von Paulus war, dass er ein Reisegefährte war von Paulus und dass er Paulus auf der Reise von Korinth, das war Abschluss der dritten Missionsreise, von Korinth nach Jerusalem begleitet. Und das war keine einfache Reise. Das war eine Reise, wo ein Prophet zu Paulus gesagt hat, geh nicht nach Jerusalem, oder ihn zumindest gewarnt hat, dass in Jerusalem Gefangenschaft und Leid auf ihn warten. Paulus wusste, wenn ich jetzt nach Jerusalem gehe, dann kann es sein, dass ich eingebuchtet werde, dann werde ich leiden. Und der Tychikus, der blieb trotzdem beim Paulus. Der hätte ja auch sagen können, ja, Paulus, wir sind ja gleich da, hab noch was anderes vor. Nee, Tychikus blieb bei Paulus, begleitete ihn auf seinem nicht einfachen Weg. Kein Wunder, dass der Paulus ihn einen geliebten Bruder nennt. In Sprüche 17, Vers 17 lesen wir, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. So ein Freund, so ein Bruder war der Tychikus für den Paulus. Und der Tychikus wurde des Öfteren als Briefbote eingesetzt. Er hat den Brief, haben wir gerade gelesen, nach Kolosse gebracht. Er hat auch einen Brief nach Ephesus gebracht und den ersten Timotheusbrief hat er auch an Timotheus gebracht. Tychikus wurde nicht müde, Laufarbeit für Jesus zu tun. Ich meine, wir kennen ja die Briefe. Wir haben die Briefe gelesen, wir haben Predigten über die Briefe gehört. Wir sind gesegnet worden. Durch das, was Gott dem Paulus offenbart hat, was der Paulus niedergeschrieben hat oder hat schreiben lassen. Tychikus war der Laufbursche, der die Briefe gebracht hat. Aber was für ein Segen. Was für ein Segen. Nach Vers 7 ist er ein Mitknecht des Paulus, den Paulus als Bruder lobt. Die geistliche Ausstrahlung von Tychikus, die wird von Paulus gelobt. Der Tychikus überbringt nicht nur Briefe, sondern er identifiziert auch sich mit Paulus. Und als er in Kolosse ankommt, er informiert über die Lage des Paulus. Auch wenn wir von Tychikus nicht viel wissen, er war einer, der Jesus gedient hat. Er ist sozusagen Sprachrohr gewesen von Paulus. Und er war Seelsorger. Also nicht Therapeut, Seelsorger. Auch kein ausgebildeter Seelsorger, der wie viele Schulungen hinter sich hatte. Er war Seelsorger. Er kümmerte sich um die Seelen der anderen. Woher wissen wir das? Wissen wir aus Vers 8. Denn der Paulus schreibt, dass der Tychikus die Seelen der Geschwister in Kolosse trösten soll. Das ist die Aufgabe unter anderem von einem Seelsorger, andere zu trösten. In zwei verschiedenen Briefen wird der Tychikus als geliebter Bruder und treuer Diener im Herrn erwähnt, bezeichnet. Weil der Paulus das gleich zweimal in verschiedenen Briefen so schreibt, deswegen wollen wir uns ein bisschen mehr damit noch beschäftigen. Geliebter Bruder, treuer Diener im Herrn. Bezeichnung geliebter Bruder, da haben wir schon ein bisschen drüber nachgedacht. Das wird daran deutlich, dass er keinen Rückzieher macht, als gefährlich wird, sondern dass er bei Paulus bleibt und mit ihm geht, auch auf seinem schweren Lebensweg, auch auf seiner gefährlichen Reise. Geliebter Bruder. Zum treuen Diener im Herrn qualifiziert er sich, weil er eben dem Herrn dient. Weil er Briefe verteilt, übermittelt nach Kolosse, nach Ephesus, zu Timotheus. Und weil er die Glaubensgeschwister tröstet. Und weil er Paulus in seiner Gefangenschaft beistand. Das war ja alles damals nicht so ungefährlich. Ne? Wenn der Paulus wegen irgendwas im Gefängnis saß und Leute ihm dann halfen, dann wer weiß, ob sie da sicher waren oder nicht auch eingebuchtet wurden. Aber Tychikus, er war ein unermüdlicher Diener Jesu. Und dieses ganze Thema, Jesus gehören, Jesus dienen, für Jesus leben, ist ja für viele ein heikles Thema. Für Jesus leben, Jesus lieben, ihm dienen. Manche möchten wie Tychikus Jesus dienen. Wir alle, die wir Jesus gehören, wir wissen, das gehört dazu, gehört zu unserem Leben dazu. Wir sind nicht gerettet, um jetzt so weiterzuleben wie bisher und Hauptsache die Himmelstür steht uns offen, sondern wir sind gerettet, um dem Herrn zu dienen. Wir wissen das und wir freuen uns an Tychikus und wir wollen Jesus dienen wie er. Aber manche machen es aus einem schlechten Gewissen heraus. Die sehen die Not und sie machen es aus einem schlechten Gewissen heraus. Manche Geschwister, und ich würde sagen, das ist besser als gar nichts zu tun. Also besser, wir arbeiten an der Motivation, als dass wir gar nichts für Jesus tun. Manche laden sich so viele Dienste auf, so viele verschiedene Dienste auf, dass sie irgendwann ausbrennen und zusammenklappen. Wie gesagt, besser, wir arbeiten an unserer Motivation, als dass wir Jesus gar nicht dienen. Aber wenn wir dem Herrn dienen, nur aus der Not heraus, weil wir sehen, ja, da muss noch dieses gemacht werden, da muss noch jenes gemacht werden. Oder wir dienen dem Herrn nur aus dem schlechten Gewissen heraus. Dann lasst uns dem Herrn weiter dienen, aber lasst uns auch dafür sorgen, dass unser Gewissen noch nachreift. Dass wir die Motivation noch fein getuned kriegen. Andere die müssen eben Acht geben, dass sie sich nicht übernehmen. Und wieder andere, die tragen so viele Sorgen mit sich rum. Und die haben wir alle. Also ich denke mal, wenn ich jetzt sagen würde, bitte alle Leute ohne Sorgen mal aufstehen. Ich glaube, keiner würde stehen und ich würde mich schnell hinsetzen. Sorgen tragen wir alle mit uns rum. Und dann meinen wir manchmal, ich habe so viel zu tragen, ich habe keine Energie, dem Herrn zu dienen. Und auch das ist ein ungesundes Verständnis von Dienst für den Herrn. Ich bin überzeugt, dass der Tychikus Sorgen hatte. Und wenn er sie nicht für sich selbst hatte, hatte er sie sicherlich für Paulus, der auf dem Weg nach Jerusalem war, wo Leid und Ketten sein erwarteten. Der Tychikus hatte mit Sicherheit Sorgen, die ihn Kraft kosteten, die ihn Energie kosteten und wo er durcharbeiten musste. Aber Gottes Wort sagt in Psalm 100, Vers 2, dient dem Herrn mit Freuden. Dient dem Herrn mit Freuden. Und das hat Tychikus scheinbar gemacht. Und dann sind da wieder andere, die, wie wir alle, mit beiden Beinen in der Welt stehen. Jeder von uns, alle unsere Situationen sind unterschiedlich. Der eine hat viel Arbeit, der andere hat wenig Arbeit, der andere hat gar keine Arbeit. Wir stehen alle mit beiden Beinen in der Welt. Und vieles in unserem Leben muss sein. Geht gar nicht anders. Aber manche, die haben sich so viele Klötze ans Bein gebunden, dass sie überhaupt nicht mehr die Kraft haben oder die Zeit haben, ihr Leben mit Jesus zu leben und ihm zu dienen. Die sagen, ich kann dem Herrn nicht dienen. Weder mit Freude noch ohne Freude. Ich schaffe das einfach nicht. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Ich komme abends müde nach Hause, habe noch Überstunden gemacht jeden zweiten Tag und da bin ich einfach platt. Außerdem habe ich meinen Teil am Haushalt, wo ich ja auch noch mitarbeiten muss, möchte. Und ich habe Haus und Hof. Und muss mich um Keller kümmern oder um Dachboden kümmern oder ums Gelände kümmern. Ich kann dem Herrn nicht dienen. Ich habe eine Familie, die mich braucht. Und dazu kommt, dass ich ehrenamtlich im Heimatverein mitarbeite. Und ich treibe auch noch Sport für meine Gesundheit. Und ich muss mich um meine Tiere kümmern. So, da ist jetzt so eine kleine Auswahl von die haben wir nicht alle, aber so ein bisschen was davon erinnert uns vielleicht an unser Leben. Vielleicht habt ihr gemerkt, nichts davon, nicht eins davon ist schlecht. Nichts davon ist verwerflich oder gar sündig. Sind alles gute, legitime Dinge. Und irgendwann wollen wir natürlich auch mal ein Stündchen für uns haben. Einfach mal die Füße hochlegen und einen Film gucken. Alles legitim, alles richtig. Aber manches davon ist unabdingbar, manches davon kann man nicht aufgeben, anderes ist nur wünschenswert. Anderes ist meinetwegen Hobby. Nur eins fehlt in dieser ganzen Liste. Da steckt unser Besitzer nicht drin. Da steckt Jesus nicht drin. Der fehlt in dieser ganzen Liste. Jesus fehlt. Der, dem wir gehören. Der, dessen, ich will es jetzt mal so sagen, wie es die Bibel sagt, der, dessen Sklaven wir sind. Glücklicherweise geht Jesus mit seinen Sklaven anders um, als die Welt mit Sklaven umgegangen ist oder in manchen Gebieten heute noch umgeht. Jesus fehlt da drin, denn ihm gehört ja unser Leben. Ihm gehört unsere Zeit, ihm gehört unsere Kraft, wir gehören ihm. Wir wissen nicht so viel über Tychikus und Onesimus, aber wir wissen, dass diese beiden Männer Jesus gehörten. Und wir können Jesus gehören und Jesus lieben und Jesus nachfolgen, nicht abtrennen von Jesus dienen. Das alles gehört zusammen. Das ist alles ein Paket. Dienen wird oft verbunden mit dem Wort Demut. Ich habe irgendwann mal eine Predigt gehört, dass das sogar eine Wortwurzel sein soll, die Dienen und Demut miteinander verbindet. Und ich denke, dass das beim Tychikus eine Verbindung war. Er diente, aber er war gleichzeitig auch demütig, denn er diente dem Herrn, indem er einem Gefangenen diente, indem er sich selbst in einem bestimmten Maß in Gefahr brachte. Das war eine demütige Sache, er achtete nicht auf sich selbst. Demut ist ja eigentlich, sagen wir mal so, eine hochgelobte Tugend. Wenn jemand demütig ist, das ist schon was Seltenes und auch irgendwo was Hochgelobtes. Politiker, alle Politiker auf der Welt, glaube ich mal, die behaupten, sie wollen dem Volk dienen. Ich mache da jetzt kein Satzzeichen hinter, kann jeder für sich selbst machen. Aber die Behauptung ist da, wir wollen unserer Nation dienen. Oder viele Unternehmen nennen sich Dienstleister. Jede Firma bedient ihre Kunden. Aber unsere Welt infiltriert unser Denken nicht mit Demut, sondern unsere Welt infiltriert unser Denken, guckt euch meine Werbung an, mit gönn dir dies und gönn dir das und du bist es dir wert und all diese Dinge. Keiner von uns, sagt die Bibel, ist sein eigener Herr. Wir haben einen Herrn über uns, einen guten Herrn, einen liebenden Herrn, einen beschenkenden Herrn, einen vergebenden Herrn. Wir haben einen Herrn über uns, den wir als Herrn über uns haben wollen. Ging uns miserabel, wenn er nicht über uns wäre. Und der Paulus schreibt dazu in Römer 14, Vers 8, denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben oder sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Wir gehören dem Herrn. Dienst für Jesus ist Dienst für unseren Besitzer, für unseren Herrn. Dienst für Jesus ist auch kein Ehe, was da drüben am Weihnachtsmarkt ist. Alles, was sonst vom Dach bis zum Keller haben wir keinen, aber vom Dach bis hier unten getan wird, wird ehrenamtlich getan, wird freiwillig getan. Aber irgendwo streng genommen, und ich habe auch kein Problem damit, das so zu nennen, aber streng genommen sieht Gottes Wort das anders. Ein Freiwilliger, der sucht sich, was er tun will. Und dann entscheidet er, tue ich das oder tue ich es nicht? Mache ich es oder lasse ich es? Ein Diener Gottes dient egal was. Ein Freiwilliger dient, wenn es ihm passt. Ein Diener Gottes dient aus Hingabe. Dienst für Jesus kommt aus dem Herzen. Tief aus dem Herzen. Ich diene Jesus, weil ich das möchte, weil ich ein Verlangen danach habe. Das ist Zeichen von einem Nachfolger Jesu. Herr, ich möchte sein, wo du bist. Ich möchte tun, was du tust. Und ich möchte dir dienen, dass dein Name bekannt wird, dass dein Reich gebaut wird. Jemand hat gesagt, dienen macht dich nicht zum Diener. Aber wenn du ein Diener bist, dann wirst du dienen. Fand ich einen guten Spruch. Der Tychikus war so einer. Tychikus war ein treuer Diener Gottes. Und er stellt uns vor die Frage, wo würden wir uns selbst einordnen? Im freiwilligen Dienst oder im Dienst für Gott? Vielleicht auch in keinem von beiden. Tychikus ist uns ein Vorbild, was Psalm 100, Vers 2 und sagt, dient dem Herrn mit Freuden. Wisst ihr was? Manchmal dann diene ich dem Herrn. ohne Freude. Tja, das geht sogar einem Pastor so. Man dient dem Herrn, aber ohne Freude. Was mache ich dann? Gehe ich dann nach Hause und sage, Freude fehlt, also Schluss für heute. Absolut nicht. Selbst der Paulus kannte Zeiten, wo er im Kampf war und wo die Freude, sagen wir mal so, unterdrückt war. Er hat weitergemacht. Die Freude, die kommt zurück. Wer dem Herrn dient, der bleibt nicht freudlos in seinem Dienst. Ist so. Eine Schwester unserer Gemeinde, die hat jahrelang, und ich betone jahrelang, hat die treu ihren Dienst in einem unserer Teams gemacht. Von Zeit zu Zeit habe ich sie unten getroffen. Die kam meistens während der Woche, manchmal um 7 Uhr morgens früh oder früher. Und hat hier die Toiletten geputzt. Manchmal, wenn ich hier unten was hinbrachte oder so, dann habe ich sie getroffen, habe mit ihr ein bisschen gesprochen. Und ich glaube, sie machte das anfangs alle 8 Tage, später dann alle 14 Tage. Und das war ein Dienst, den keiner gesehen hat. Weil eben unter der Woche war. Völlig unauffällig und ungesehen. Aber sie hat es mit Freude im Herrn getan. Psalm 100, Vers 2. Dient dem Herrn mit Freude. Man merkte ja an, die hat das mit Freude getan. Ende dieses Monats hört sie auf. Ich habe letzte Woche mit ihr gesprochen, habe mich ein bisschen unterhalten. Und dann hat sie mir erzählt, wie gut ihr dieser jahrelange Dienst getan hat. Sie hat gesagt, Mann, ich war hier im Gebäude und ich habe die Toiletten geputzt und ich hatte Zeit mit Jesus und ich konnte beten und ich konnte singen und ich konnte nachdenken. Das hat mir richtig gut getan. Ich habe das mit voller Freude gemacht. Das ist das, was Psalm 100, Vers 2 beschreibt. Dient dem Herrn mit Freuden. Wisst ihr was, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Als ich noch in Siegen war, ich habe auch Toiletten geputzt, habe es auch gemacht, logischerweise außerhalb der Gemeindestunden, morgens, wenn so gut wie keiner im Haus war, Kopfhörer drauf, Jars of Clay rein und dann laut mitgesungen. Vielleicht war auch deswegen keiner im Gebäude. Aber das war einfach eine Zeit mit Jesus. Und ich habe von anderen aus unserer Gemeinde das Gleiche gehört. Dient dem Herrn mit Freude. Dienst für Jesus bringt Freude. Der Tychikus. Manchmal stellt sich die Freude natürlich erst ein, wenn man anfängt zu dienen. Das ist ganz klar. Der Tychikus, der hatte allerdings ein glänzendes Vorbild. Wen hatte er zum Vorbild? Logisch, den Paulus. Und der Paulus hatte ein noch glänzenderes Vorbild. Wen hatte er zum Vorbild? Gott. Das sagt er sogar, jetzt muss ich gerade mal gucken, an die Korinther schreibt er nämlich, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. 2. Korinther 11, Vers 1. Seid ihr meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer des Christus bin. Jesus selbst ist unser Vorbild als Diener. Wir wollen wissen, wie kann ich Jesus dienen? Schauen wir uns Jesus an. Er hat uns gedient. Also der Schwerpunkt, das merken wir schon, der Schwerpunkt heute Morgen liegt auf Tychikus und seinem Dienst für Jesus. Wie können wir Jesus dienen? Wir haben das Vorbild von Tychikus, wir haben das Vorbild von Paulus und der Paulus wiederum hatte Jesus zum Vorbild. So, und jetzt sind wir bei unserem zweiten Teil für heute beim Abendmahl, was so richtig gut dazu passt. Können wir mit dem Wortdienst sehr gut verbinden. Wir wollen einen Blick werfen auf Jesus, unseren Lehrer. Wie hat er gedient? Wie können wir von Jesus lernen? Wie hat Tychikus Jesus gedient und Jesus zum Vorbild gehabt? Johannes 13, die Verse 1 bis 10. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da wusste Jesus, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon, Petrus, und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Und Jesus antwortet und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Das Ganze spielt sich ab am Abend vor dem allerersten Abendmahl. Beim Passamahl, kurz bevor Jesus, wenige Stunden bevor Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Das sind 12 Jünger, ein Dienst, ein ungeliebter Dienst, ein dreckiger Dienst, ein Sklavendienst. Alle 12 wissen darum und alle 12 denken: Boah, wer steht denn jetzt gleich auf? Hoffentlich steht einer von den anderen auf. Jeder wartet auf den anderen. Keiner rührt sich. Schließlich steht Jesus auf. Und er zieht sein Obergewand aus und bindet sich eine Dienerschürze um. Und dann kniet er sich vor seine Jünger und beginnt, ihnen den Schweiß und den Schmutz von ihren Füßen zu waschen. Das war ein gängiger Dienst für Leute, die irgendwo in Zimmer kamen, vor allen Dingen hier so vor einem Fest. Es war ein gängiger Dienst, der von den geringsten, vom niedrigsten Sklaven ausgeführt wurde. Auch der Petrus war nicht bereit gewesen zu dienen. Auch Petrus wollte bedient werden und hatte auf die anderen gewartet. Aber er war nicht bereit, sich von Jesus bedienen zu lassen. Bis dass Jesus die tiefere Bedeutung erklärt, die tiefere Bedeutung seines Dienstes, der Waschung. Die Jünger haben das erst später verstanden, haben wir ja gelesen. Jesus sagt: Das, was ich jetzt tue, verstehst du jetzt nicht, wirst es aber einmal verstehen. Und dann lesen wir: Ohne dass wir uns von Jesus dienen lassen, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Du kannst heute Morgen im Gottesdienst sitzen und zuhören und sagen: Oh, gute Predigt. Oder sagen: Blöde Predigt. Kannst hier sitzen oder im Livestream mit dabei sein. Und du hast keine Gemeinschaft mit Jesus. Du hast keinen Teil an Jesus. Du bist nicht mit ihm verbunden. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir, sagt Jesus. Und was die ganz praktische Seite des Dienens angeht, die erklärt Jesus ein paar Verse später in den Versen 13 bis 15, Johannes 13. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das unter anderem war das Vorbild, dem der Paulus nachgeeifert ist, und dem Paulus ist der Tychikus nachgeeifert. Und wir eifern Jesus und den Vorbildern aus seinem Wort nach. Jesu Handeln hatte zusätzlich eine symbolische Bedeutung. Nicht nur, dass er den Jüngern den Schweiß und den Schmutz von den Füßen gewaschen hat, sondern es hat eine symbolische Bedeutung. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir, sagt Jesus zu Petrus. Und das ist ein wahres, ein gültiges Wort bis heute. Die Frage, hast du Gemeinschaft mit Jesus? Bist du eins mit Jesus? Kennst du Jesus? Hat er dich gewaschen? Bist du reingewaschen durch sein Blut? Das ist die Frage zum Vers, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 wird Jesus beschrieben, Zitat, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Das war und ist Jesu Dienst für dich und für mich. Dass er uns durch sein Blut gewaschen hat von unseren Sünden. Ihr Lieben, einen größeren Dienst gibt es nicht. Und einen entwürdigenderen Dienst gibt es auch nicht, als den, den Jesus für dich und mich gemacht hat. Er starb, er war verkannt als ein Verbrecher. Man dachte, der hat etwas getan, was des Todes würdig ist. Er starb an einem Holz, das bezeichnet wurde als Fluchholz, weil da nur die Verfluchten dranhingen. Er starb wegen dem Zorn Gottes, der auf ihm war, weil er von oben bis unten mit den schrecklichsten und unaussprechlichen und unvorstellbaren Sünden besudelt war. Das war sein Dienst für dich und für mich, denn das waren deine und meine Sünden und die der ganzen Welt. Und das Ganze tat er bewusst als Diener. Es war ein Dienst für den Vater, es war ein Dienst für uns, um uns mit Gott zu versöhnen. Und er beschreibt das auch so. Jesus beschreibt das selbst so. In Markus 10, Vers 45. Denn auch, so sagt er über sich, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und in seinem Dienst für uns rebellierte er nicht. Ich merke das an mir. Manche Dienste, da rebelliere ich. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, mitzuhelfen, den Müll rauszuschleppen. Einmal in der Woche. Aber es gibt Dienste, da rebelliert man gegen. Und der uns gedient hat, indem er die schlimmsten Sünden ans Kreuz gebracht hat, der rebellierte nicht. Denn es heißt in Jesaja, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, aber für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. In Jesu Dienst für uns argumentierte er nicht. Wir lesen weiter in Jesaja, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Der argumentierte nicht, er hat sich nicht verteidigt. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und Jesus tat freiwillig für uns, was er getan hat. Nicht erzwungen. Er sagt in Johannes 10, 18, niemand kann es mir nehmen, das Leben. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen, denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ist dein Herz reingewaschen durch das Opfer Jesu am Kreuz. Bist du mit Gott versöhnt? Hast du Gemeinschaft mit ihm, weil du persönlich Vergebung deiner Schuld erfahren hast? Dann bist du eingeladen, gleich am Abendmahl teilzunehmen. Denn das Abendmahl erinnert uns daran, was Jesus für uns getan hat und was wir im Glauben angenommen haben. Das gebrochene Brot als Erinnerung an seinen Leib, den er hingegeben hat, und der rote Saft, die Erinnerung an die Kraft des Blutes, das unsere Schuld vergeben und unser Gewissen reingewaschen hat. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wer reingewaschen ist durch das Blut Jesu, der hat Gemeinschaft mit ihm. Denn das Blut Jesu Christi reinigt ihn von aller Sünde. Und wer heute Morgen hier sitzt, oder aber wer im Livestream zuschaut, und wer sich unsicher ist, sind meine Sünden vergeben? Gehöre ich Jesu? Bin ich ein treuer Diener Jesu, ein Jünger von ihm? Dem möchte ich jetzt die Gelegenheit geben, das klarzumachen und diese Frage zu beantworten. Wenn du nicht weißt, ob du jemals dein Herz im Glauben zu Jesus ausgestreckt hast, und das ist dein Verlangen heute Morgen, oder aber wenn du merkst, da hat sich mein Herz ist verstopft, wie so ein Wasserabfluss. Da läuft nichts mehr, da ist keine Freude mehr, da hat sich Sünde festgesetzt. Dann bete einfach mit mir, wenn wir jetzt gemeinsam beten und vor Jesus kommen. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du uns zum Diener geworden bist. Herr, dass du den Schmutz und den Dreck aus unseren Herzen entfernt hast oder entfernen möchtest. Wir möchten dir danken, Herr, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du uns reingewaschen hast von aller Schuld. Herr, und du siehst, ob irgendjemand heute Morgen hier sitzt oder im Livestream zuschaut, der dich noch nicht kennt. Herr, der vielleicht weiß, weil dein Heiliger Geist das Herz angerührt hat und merkt, dass Sünde da ist, die von dir trennt. Herr, wir möchten dir danken, dass das nicht so bleiben muss. Und wenn das irgendjemanden hier betrifft oder der zuschaut, dann lade ich dich ein, wenn das wirklich dein Wunsch ist, Vergebung zu empfangen, Jesu Diener zu werden, ihm nachzufolgen, dein Leben zu verändern mit Jesus, dann bete einfach mit mir in deinem Herzen. Lieber Herr, hab Dank, dass du für mich gestorben bist. Hab Dank, dass du alle Sünde für mich getragen hast. Hab Dank, dass du die Macht hast, mir zu vergeben. Ich bringe dir meine Sünde. Ich bekenne sie als Sünde. Ich öffne dir mein Herz und nehme die Vergebung durch dein Blut an. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du in meinem Herzen wohnen möchtest. Komm, Herr, ich möchte dir gehören und möchte dir folgen. Ich möchte noch weiter beten für solche, die vielleicht vor langer Zeit schon so oder ähnlich mit Gott gesprochen haben, die aber merken, ja, ich brauche wieder eine neue Fußwaschung von Jesus. Meine Schuld ist vergeben, aber irgendwo sind die Leitungen verstopft. Bete mit mir. Herr, wir möchten keine verstopften Herzen haben. Wir möchten keine Sünden haben, an denen wir festhalten. Keine Lieblingssünden, die nur Elend bringen. Herr, nimm meine Schuld. Nimm das, woran ich festhalte und was die Verbindung zu dir blockiert. Reinige mich. Hab Dank, Herr, für die Kraft deines Blutes. Amen. So, wir werden jetzt das Abendmahl nehmen und feiern. Es ist eine Feier, die wir haben, wenn wir Abendmahl zu uns nehmen. Wir feiern den Sieg Jesu. Wir feiern seine Liebe, die er uns gezeigt hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir feiern auch seine Auferstehung, denn das ist das Zeichen Gottes, dass er das Opfer Jesu angenommen hat. Und wir danken ihm, dass wir seine Kinder sein dürfen. Ich möchte die Ordner bitten, dass sie nach vorne kommen, das Abendmahl austeilen. Das Anbetungsteam wird uns in einem Lied leiten. Und bitte haltet es feste, so dass wir es dann gemeinsam nehmen können.